23 birds of people.
Now in season 8. Presented by Rosinger Group.
Presented by Rosinger Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebenter Gast in Season 8 ist Liane Hirner. Seit 5 Jahren Mitglied des Vorstands bei der Vienna Insurance Group und IFRS-Spezialist. Davor war sie 25 Jahre bei PricewaterhouseCoopers. Liebe Frau Hirner, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Danke. Und ich freue mich, dass ich IFRS irgendwie geschafft habe, ist mir schon am Vormittag im Tagespodcast so gegangen, da haut es mich immer irgendwie drüber, aber ich freue mich auch sehr. Wir sind ja nicht wirklich Nachbarn, aber so 2 U-Bahn-Stationen am Donaukanal voneinander entfernt in Wien, Ringturm Vienna Insurance Group und mein bescheidenes Büro/Studio hier, Karriere-Werdegang-Podcast. Als Grazerin hat sie in Graz begonnen. Und ich bitte um den Karrierestart in eigenen Worten mal, bitte.
Danke, ja. Also, schönen Nachmittag auch und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Karrierestart in Graz stimmt so. Ich habe in Graz studiert, ich bin gebürtige Steirerin, komme aus der Weststeiermark eigentlich ursprünglich. Okay, also dann schon in Graz in die Schule gegangen, habe BWL studiert und gegen Ende des Studiums habe ich mir überlegt, ich müsste dringend ins Ausland gehen und wollte diesen Plan auch ernsthaft verfolgen. Es war dann so, dass Österreich noch nicht bei der EU war und dass es eigentlich relativ schwierig war, im Ausland ein Praktikum zu bekommen. Aber das Leben hat dann so mir die Möglichkeit eröffnet, eben zu PricewaterhouseCoopers Paris zu gehen.
Mhm. Ja, nicht schlecht ausgesucht, glaube ich.
Genau.
Zweimal.
Nach dem Studium. Ich habe da einen schwierigen Auswahlprozess aber auch machen müssen.
Denke ich mir.
Konnte mein Studium eigentlich gar nicht richtig beenden, also meine Prüfungen, aber die Sponsion hatte ich erst danach. Ich bin dann für ein halbes Jahr in 1992 bis 93 nach Paris gegangen und es war mein Berufseinstieg in der Wirtschaftsprüfung mitten in Paris und war dort hauptsächlich für Banken und Versicherungen abgestellt und dort als Wirtschaftsprüferin eben meine Ausbildung begonnen.
Und das in sehr jungen Jahren, also Respekt, dass es so schnell eigentlich dann in diese Schiene gegangen ist, die eigentlich die ganze Karriere irgendwie geblieben ist, dann nehme ich an, der LinkedIn ist meine Quelle, BWC in Österreich wohl dann 1993, oder?
Genau, also ich bin dann von Paris, habe ich 6 Monate, ich hätte auch dort bleiben können, aber nur nachdem mein jetziger Mann, damaliger Freund, kein Wort Französisch spricht, bin ich dann wieder zurückgegangen und habe dann die Möglichkeit bekommen, in Wien bei Pricewaterhouse damals zu beginnen. Nachdem ich diesen Job sehr gern gemacht habe, weil ich viele Unternehmen gesehen habe, alles sehr spannend war, immer in tollen Teams auch sehr gut betreut wurde dort, war das für mich eigentlich logisch, dass ich zurückgehe und bei Pricewaterhouse beginne. Es war damals der Arbeitsmarkt halt ein bisschen anders. Es hat 700 Bewerbungen gegeben und 15 wurden aufgenommen und war dann sehr froh, dass ich einer dieser 15 war damals.
Ganz klar, ja.
Und habe dann in Wien begonnen und habe eigentlich nicht vorgehabt, so lange zu bleiben. Eigentlich wollte ich nur 3 Jahre bleiben, um die Berufsanwärterzeit für einen Steuerberater in der Tasche zu haben und wollte dann eigentlich in ein Unternehmen wechseln. Aber wie es im Leben halt so ist, es kommt immer anders.
Es kommt immer anders und es war ja doch eine ganz, ganz langjährige Zeit bei der BWC und Prokura dann 1997, Geschäftsführung. Da waren auch große externe Einschläge in unser aller Leben. Die Millennium-Umstellung, okay, das ist vielleicht ein IT-Thema gewesen, ja. Aber nein, doch nicht.
Man wusste nicht vorher, also genau. Die Sorge, was alles passieren könnte in der Jahrtausendwende, war sehr, sehr groß. Dass dann nichts passiert ist,
war schön,
aber davor war die Nervosität schon sehr groß.
Ja. War ein Riesenwirtschaftsprüferthema natürlich im Vorfeld, nehme ich an.
Man wusste nicht, ob die IT-Systeme stehen bleiben.
Ja, 2007 Geschäftsführung, 2008 ist dann Lehman gekommen. Gibt es Lehman irgendwelche besonderen Memories?
Ehrlich gesagt, gar nicht so. Ich war bei BWC zu Beginn dann in Österreich hauptsächlich im Industriebereich beschäftigt. Also ich war gar nicht im Bankenversicherungsbereich und da war Lehman jetzt nicht so das große Thema. Also für mich war es jetzt in der Zeit damals in meiner Position jetzt kein großes Event.
Und das war noch immer so eine Graz-Wien-Geschichte, nehme ich an, genau. Oder? War da BWC in Graz auch ein Thema oder war das generell in Wien?
Also BWC war ursprünglich nur in Wien. Also ja. Ich habe meinen Familienwohnsitz ja nach wie vor in Graz, auch meine beiden Kinder und mein Mann sind dort. Mit Oma und Hund haben eine WG.
Sozusagen. Also alle da, ja, genau.
Ja, alle da. Und ich bin zwischen Wien und Graz gependelt. Es gab in Graz kein Büro zu der Zeit.
Und auch noch keine Podcasts.
Auch keine Podcasts.
Da fehlt die Hälfte eigentlich beim Autofahren. Ne?
Genau. Da fehlt sehr viel ja, beim genau. Autofahren. Ja. Trotzdem habe ich die Zeit genützt und mein privates Leben organisiert im Auto. Ich bin ja also 3 Tage in der Woche im Schnitt 4 Stunden im Auto gesessen.
Spannend.
Aber man kann auch diese Zeit sinnvoll nützen. Und bin halt zwischen Wien und Graz gependelt, weil eben das ganze Familienumfeld so war, dass es besser war, die Kinder im oder das Zentrum in Graz zu behalten. Und ich bin halt dafür herumgefahren.
In den 10er Jahren ist dann die Rolle des Partners oder der Partnerin, tun wir da eigentlich gendern? Das Wort Partner also
damals
eher
hat man nicht,
oder?
Gegendert.
Ja, ich möchte es nur richtig
schon,
machen.
Ja.
Heute
gendert man das, ja.
Ich mag es richtig machen, bin immer nur in vielen Begriffen unsicher, so wie beim Partner, sagt man auch schon jetzt bei der Wirtschaftsprüfung, also Partnerin.
Partnerin, genau.
Wunderbar, dann sagen wir natürlich Partnerin und dann sind schon diese großen Themen jetzt gekommen, Leiterin, Versicherungsgeschäft, Ethik ist natürlich auch so ein Thema, Risk Management ist ein Thema, Assurance. Und da muss ich natürlich die Frage stellen, war da die VIG auch eine Zeit lang unter den Unternehmen, die Sie geprüft haben?
Ja, also es war so, ich habe meine Kinder bekommen 2003 und 2005 und war in der, also ein paar Jahre auch in Teilzeit. Und in dieser Zeit hat sich mein Fokus weg von der Industrie entwickelt Richtung Finanzbereich und dort verstärkt auf den Versicherungsbereich. Und ich habe meine Stunden halt alle halben Jahre um 5 erhöht und es ist irgendwie mit neuen Versicherungskunden einhergegangen und auch mit Gremienarbeiten, also in der Kammer der Wirtschaftsprüfer, wo ich sehr engagiert war, auch bis Brüssel. In der Accountancy Europe, wo ich vertreten war. Und ich bin seit dieser Zeit eigentlich hauptsächlich mit Versicherungen beschäftigt gewesen, also mit Prüfung und auch Beratung. Nebenbei ein bisschen Banken, auch Pensionskassen. Und das ist dann so geblieben. Mit meiner Stundenzahl sind die Klienten gewachsen und da war auch die VIG dabei. Ja. Bis 2012 war die VIG mein Prüfungsklient.
Ja. Ich wollte jetzt nämlich hin, weil irgendwie hat mich das alles Parallelitäten zum lieben Clemens Eiter von der POR, werde ich vielleicht verlinken dann auch. Da haben wir gesprochen vor einem halben Jahr. Er hat nachher ein Weihnachtslied gesungen für eine Aufnahme von uns auch. Und er war ja bei der BDO und ist in den CFO-Job von der POR gewechselt und hatte ein Cooling Down.
Das
wird in dem Fall bei Ihnen nicht der Fall gewesen sein, glaube ich, weil es ja doch 2012 her war.
Genau, oder? Also ich bin dann von 2012, hat die Vienna Insurance Group den Prüfer gewechselt zur KPMG und die gleichzeitig hat die Unica zu PwC gewechselt. Das heißt, ich bin dann zu Unica gewechselt und hatte dann bis zu meinem Eintritt bei der Vienna Insurance Group 2018 eigentlich 5 Jahre Pause zur VIG und damit ausreichend Cooling off. Normalerweise wäre es 2 Jahre gewesen.
Ich wollte nur ein bisschen Fachwissen einbringen.
Es hat mich ganz strenge Regeln.
Es hat mich das sehr interessiert, weil wirklich Clemens ähnliche Themen und Skills auch mitbringt für eine andere Branche halt natürlich auch. VIG war dann 2018 gleich Group und gleich Vorstand, glaube ich, oder?
Ja, also ich bin zu meiner eigenen Überraschung, muss ich ehrlich sagen, auch gefragt worden, ob ich mich interessieren würde für diesen Job. Meine Entscheidungsfindung war relativ kurz, muss ich sagen. Hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass ich sehr viele Angebote bekommen habe während meiner ganzen Laufzeit und immer wieder eigentlich selber auch mich damit beschäftigt habe, wie wäre es denn eigentlich, den Beruf zu wechseln. War lange kein Thema, weil ich auch sehr gern Wirtschaftsprüferin gewesen bin. Und
darauf lassen 25 Jahre schließen, ja.
Genau, obwohl es nie so geplant war. Ja. Und habe dann aber mich doch entschieden, noch einmal was anderes zu machen. Es ist schon ein anderer Beruf auch und habe dann PwC eben nach 25 Jahren verlassen, ja.
CFRO, also wir sind da wieder aus heutiger Sicht bei den typischen Themen, die man halt so mitbringt, wenn man diesen Karriereverlauf hat. Das F für Finance, das R für Risk natürlich. Gleichzeitig Verwaltungsrat in verschiedenen Landesgesellschaften der VIG. Bitte um ein paar eigene Worte zum Aufgabenbereich. Ich glaube, Investor Relations gehört ja auch dazu.
Ja, also mein Aufgabenbereich ist stetig gewachsen, muss ich sagen.
Ich bin
2018 gekommen, genau, dann hatte ich noch eine Übergangszeit mit meinem Vorgänger, den Herrn Dr. Siebenhandel, die ich auch sehr geschätzt habe. Einfach, da konnte ich mich gut einarbeiten. Dann bin ich CFO geworden und 2 Jahre später CFRO, also auch Risikovorstand. Und seit 1. Juli habe ich dann auch noch das Aktuariat dazu bekommen, Controlling. Steuern ist sowieso mit Finanzen verlinkt und auch Investors Relations. Mhm. Also ich habe ein wirklich sehr, sehr breites Aufgabengebiet und sehr, sehr spannend, ist auch alles miteinander verwoben. Also wir haben ja in der Versicherungswirtschaft sehr viele Metriken, nach denen wir arbeiten müssen. Also wir haben lokale Abschlüsse, wir haben einen IFRS-Konzernabschluss, wir haben eine Solvenzbilanz, wir kriegen jetzt ESG-Reporting, ist auch bei mir im Finanzbereich angesiedelt.
Also wo sonst, haben, oder?
Ja, also kann man auch diskutieren, aber wie gesagt, und alles hängt auch irgendwie zusammen und das ist eigentlich die große Herausforderung auch, dass man einfach bei jeder Entscheidung, die man fällt im Unternehmen, muss man einfach immer schauen, was macht es mit den Steuern, was macht es im lokalen Abschluss, was macht es in der Solvenzbilanz, welche Auswirkungen hat es im IFRS-Abschluss, also es ist sehr, sehr breit.
Mhm. Ich muss da jetzt noch kurz beim Thema Investor Relations bleiben und die Gelegenheit auch nützen, das Team von der Nina Higertsberger-Schwarz zu loben, weil was die da seit Jahren an konsequenter, guter Arbeit tun, vor allem auch im Social-Media-Bereich, bemüht man sich da wirklich auch zu visualisieren und weg von den nackten Zahlen zu kommen und auch die Menschen zu zeigen und so weiter. Wie viele Roadshow-Tage, wie viele Investorentermine gibt es für einen Vorstand, für ein Vorstandsmitglied?
Ja, grundsätzlich viele, ich sagen. Also wir kümmern uns auch sehr intensiv um unsere Investoren, sind uns auch sehr wichtig, auch unsere Analysten. Und danke auch für das Lob an die Nina. Also ich bin auch sehr glücklich mit ihr und ihrem Team. Wirklich, sie macht einen hervorragenden Job. Wir teilen uns das ein bisschen auf, auch CEO, CFO, teilweise auch andere Vorstandskollegen, je nach zeitlicher Verfügbarkeit auch. Es hat ein bisschen geschwankt, auch mit der Covid-Zeit ist es eher ein bisschen weniger gewesen. Es sind auch viele Dinge jetzt virtuell, aber wir sind regelmäßig in Kontakt mit unseren Investoren. Ich kann jetzt die Tage nicht auswendig sagen, aber es sind gefühlt sehr viele.
Und es ist noch immer viel virtuell, nehme ich an, oder?
Auch, ja. Es geht aber schon viel physisch auch wieder und das ist auch wichtig. Ja, die physische Termine kann man nicht ersetzen. Das ist
Sie haben zuerst IFRS erwähnt, ich habe es auch in den Vorspann in meine Anmoderation hineingezogen, wäre fast gestolpert. Bitte um eine kurze Erklärung zu IFRS. Ich nutze die Gelegenheit, Expertin da zu haben und den Begriff zu erklären zu lassen für meine Hörerinnen und Hörer.
Das sind International Financial Reporting and Accounting Standards. Das heißt, das UGB auf international, das sind Regeln, die also außerhalb der EU eigentlich entwickelt werden, die EU mit übernimmt. Und alle größten börsennotierten Unternehmen müssen nach internationalen Accounting Standards bilanzieren, so auch die VIG. Und wir haben sehr große Veränderungen gerade momentan, weil der IFRS 17, das ist der Standard, der die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelt, erstmalig jetzt anzuwenden ist 2023 und wir jetzt auch heuer erstmalig mit den neuen Zahlen an die Öffentlichkeit gehen. Auch der erste Halbjahresfinanzbericht jetzt ansteht. Das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Das ist ein Projekt, das 5 Jahre gedauert hat, mich auch sehr gefordert hat, wo wir 100 Millionen Euro investiert haben.
Wow.
Muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, nur meine Bilanz machen zu können, weil es einfach sehr viele Investitionen in die IT auch erforderlich gemacht hat.
Kurze Zwischenfrage. Ist das etwas, was man zum Teil dann über Automatisierungen, über verbesserte IT wieder irgendwie zurückverdienen kann, diese 100 Millionen? Also nicht ganz, aber teilweise?
Man muss. Also man kann das gar nicht anders. Ja, also man kann nicht. Man muss, also bei allen diesen Dingen, so schwierig sie auch sind und herausfordernd, muss man immer auch sehen, welchen Nutzen kann man daraus ziehen. Und man muss schon sagen, dass diese ganzen regulatorischen Änderungen natürlich immer auch einen gewissen Innovations- und Digitalisierungsschub mit sich bringen. Und das muss auch so sein, weil wir können nicht die Kosten duplizieren. Also ich muss mit der gleichen Mannschaft eigentlich weiterarbeiten, habe immer erhöhte Anforderungen. Das geht nur mit zusätzlicher Automatisierung.
Und KI ist sowieso ein Riesenthema. Ich denke, die Daten und die IT werden auch nicht ganz weit weg von ihren Ressorts sein, oder?
Also es ist so, wir haben bei uns in der VIG ein besonderes Modell, wie wir im Vorstand arbeiten. Wir haben ein sogenanntes Buddy-System. Also wir arbeiten zu zweit.
So wie man es vorstellt, Buddy.
Wir arbeiten ja, immer okay. im Team, genau. Mhm. Und mein Buddy ist der Herr Lana, das ist der IT-Vorstand und das ist auch kein Zufall.
Macht Sinn.
Das heißt, alle wesentlichen Themen in meinem Bereich, auch in seinem Bereich, stimmen wir uns sehr eng ab. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Auch die anderen Kollegen sind in Teams quasi organisiert und man hat immer jemanden, mit dem auch wesentliche Dinge vorbesprechen kann, vorabstimmen kann, bevor es dann in einer Vorstandssitzung zum Beispiel geht.
Mhm. Kann also man auch mehrere Buddies haben, weil ich denke, der CFO passt ja auch gut zum CEO.
Also normalerweise hat man sozusagen einen Buddy, ja. Das ist auch was die Länderbetreuung betrifft. Wir steuern ja über Länder und jeder Vorstand, auch ich bin für Länder unmittelbar verantwortlich, hat man auch einen Buddy. Als CFO habe ich natürlich bin ich Buddy mit jedem, ja.
Genau.
Grundsätzlich. Also ich habe mit jedem, mit allen meinen Vorstandskollegen Überschneidungsthemen.
Ja, na spannend, ja. Also das Englische ist ja immer nicht mit O, D, Y, sondern mit U, Doppeldora und Y gemeint, dieses Buddy.
Genau.
Und ja, schön, dass ihr das da habt bei der VIG. Und ich glaube überhaupt, ein bisschen innovativ ist das Unternehmen immer gewesen, auch was die Führung betrifft. Und zwar innovativ im Sinne von, ja, ein bisschen sehr zukunftsaffin, ein bisschen Vorreiter auch beim ESG-Thema immer wieder gewesen und so weiter. Auch in der Veranlagung, was ja für einen Versicherer sehr wichtig ist. Das führt mich zur Frage, inwieweit sind die Veranlagung der Assets auch Thema eines CFO-Jobs?
Also wie soll ich sagen, Asset Management ist eigentlich beim Herrn Lana veranlagt. Aber natürlich geht irgendwie kaum was am CFO oder auch beim Risikovorstand vorbei. Ja. Also es ist alles, was im Unternehmen irgendwie passiert, hat einen Anknüpfungspunkt in dem Bereich. Und ich meine, wir haben 35 Milliarden Assets, die wir veranlagen. Und auch da haben wir eine sehr langfristige Strategie. Und natürlich bin ich genauso davon betroffen, vor allem von bilanziellen Auswirkungen. Aber wie gesagt, da habe ich auch meinen Buddy.
Ja, genau.
Ja. Und wir dann gemeinsam auch Dinge vorbereiten und besprechen.
Ich werde jetzt all meinen Freunden erzählen, dass sie auch meine Buddies sind und das ist eine gute Sache, gefällt mir jetzt schon wieder. Und Zinsen gibt es ja wieder, was ja in der Veranlagung auch nicht ganz blöd ist, glaube ich. Ne?
Ja, also wir haben in der Versicherung natürlich auch unter der Niedrigzinsphase gelitten, vor allem wir haben ja garantierte Lebensversicherungsbestände, wo wir auch Zinsgarantien hatten und die man verdienen muss. Und in der Niedrigzinsphase ist es natürlich herausfordernder gewesen. Deswegen war auch sehr stark der Fokus, dass man aus der Versicherungstechnik heraus entsprechende Ergebnisse auch erwirtschaftet und nicht sozusagen, weil die Kapitalanlagenergebnisse einfach nicht so waren. Es ist natürlich jetzt einfacher mit den höheren Zinsen, gibt es wieder mehr Veranlagungsergebnis. Wir geben ja das als Versicherer zu einem großen Teil auch in Form von Gewinnbeteiligungen an die Versicherungsnehmer weiter. Mhm. Also das behalten wir uns ja nicht ein.
Ja, es gibt ja auch solche und solche Jahre. Ne? 2022 war ja fürchterlich am Rentenmarkt und jetzt stabilisiert es sich und bin gespannt, wann die FOMO kommt, wo man jetzt unbedingt kaufen muss, weil es wieder nach unten gehen wird, wenn die EZB wieder. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Es sind so viele Themen, die mich interessieren. Transfer Pricing zum Beispiel ist auch so ein Stichwort, das man bei Ihnen beim CV findet als Zuständigkeitsbereich.
Genau, also dahinter verbirgt sich eigentlich die Steuerabteilung. Okay. Ein Teil der Steuerabteilung kümmert sich um das Thema Transfer Pricing. Mhm. Das sind Konzernverrechnungen, also Verrechnungen zwischen den Gesellschaften.
In Landesgesellschaften, oder?
Innerhalb eines Landes, zwischen den Landesgesellschaften gibt es ja immer wieder zentrale IT-Systeme, die verrechnet werden oder irgendwelche anderen Leistungen. Und da geht es einfach darum, es gibt OECD-Richtlinien, demzufolge solche Leistungen auch in einem Konzern. Natürlich muss das zu fremdüblichen Konditionen erfolgen. Da gibt es genaue Vorgaben und dieses Team kümmert sich um diese Vorgaben und auch um die entsprechenden Dokumentationen dann im Falle einer Steuerprüfung. Mhm. Also das ist ein sehr aufwendiges Thema.
Ja, das ist nicht verwunderlich, dass das halt auch in dem großen Ressort gelandet ist, weil es halt irgendwie dazu passt und das hat auch nichts mit Preisen von Fußballerinnen und Fußballern zu tun, so ein Transfer Pricing. Ich darf noch einen Begriff hinknallen, IOPA. Habe ich auch noch nicht gehört, das ist das Europäische, glaube ich, oder?
Genau, also IOPA ist die europäische Versicherungsaufsichtsbehörde, das ist sozusagen die FMA von Europa und die kümmert sich um die Versicherungen eben europaweit und dort gibt es eine sogenannte Stakeholder-Gruppe, das ist sowas wie ein Expertenbeirat, da sitze ich auch drinnen.
Weil eh so viel Zeit ist, ne?
Ja, weil eh so viel Zeit ist. genau. und zwar als Fachexperte sozusagen, auch ein bisschen mit dem Osteuropa-Hintergrund der VIG, sind da unterschiedlichste Vertreter von Versicherungsmaklern über Versicherungsnehmern, Unternehmen, und immer wenn EIOPA eine neue Regulatorik verlautbaren möchte oder plant, dann werden wir um unseren Input gefragt. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr spannende Aufgabe dort, und wir geben auch Feedback sozusagen zu Entwürfen von neuen Regularien.
Mhm. Ich darf im Zertifikatebereich mich sehr engagieren, und da gibt es ja die EUSIPA, und ich denke, die EIOPA wird da was Ähnliches sein. Und ich darf noch einen Begriff hinknallen, weil man ist ja nicht nur als Vorstandsmitglied, Verwaltungsrat bei Landesgesellschaften, sondern ich habe auch noch was ganz Spannendes gefunden, ein Schweizer Unternehmen, Autoneum. Und da fand ich dann im ersten Satz gleich Weltmarktführer, Akustik und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hey, ich Musikfreak, und dann geht es aber doch um was anderes. Und worum geht's da bitte?
Ja, also ich habe seit einiger Zeit, ich glaube es sind fast 2,5 Jahre jetzt, ein externes Verwaltungsratsmandat bei der Autoneum Holding AG in Winterthur. Bin auch die erste Frau dort, zwischen lauter Technikern. Und das ist ein Konzern, der weltweit tätig ist und Weltmarktführer ist in der Wärme- und Akustiktechnik bei Kfz. Mhm. Also man beliefert dort weltweit alle Automarken eigentlich mit Rathausschalenverkleidungen, Unterbodenschutzschildern. Okay. Also ich bin mittlerweile ganz gut im Auto.
Also es geht nicht um die besten Radios und Soundsysteme, sondern dass das Auto insgesamt leiser wird
oder so. Es geht darum, dass die Autos leiser werden, und vor allem auch bei Elektroautos ist das ein Thema. Vor allem auch bei den Reifen, diese Abrollgeräusche, die sehr laut sind, und da gibt's da stehen einfach Sicherheitsthemen davor. Das heißt, die Reifen kann man nicht leiser machen, aber dafür muss man im Auto halt schauen, wo überall es Möglichkeiten gibt. Und das sind halt Rathausschalenverkleidungen. Und dieses Unternehmen kommt aus der Textilindustrie, also das ist ein Spin-off von einer Textilgruppe, und sehr, sehr spannend.
Ja, also auch experimentiert mit Materialien und so weiter, genau. Ist das Auto auch nicht so weit weg. Ne?
Und ich bin eben dort der Head of Audit Committee geworden jetzt und kümmere mich um die Zahlen und um die Abschlüsse.
Hochspannend, ist glaube ich auch börsennotiert, das
ist
Unternehmen.
Ist auch börsennotiert, ja, muss ich mal anschauen, genau, jetzt, ist ein ganz cooles Unternehmen, und für mich insofern sehr spannend, weil wir der größte Kfz-Versicherer in Osteuropa sind. Wir haben die meisten Autos versichert in der Region.
Und also wir wieder die VIG natürlich, die VIG. Und nicht die Autonomie.
Nein, nein, nein. Die VIG und die Autonomie haben überhaupt keine Verbindung. Ja. Gar nichts. Aber wir und einfach zu dem Mandat kriege ich halt auch sehr viel mit, was sich in der Automobilindustrie tut. Nicht nur wie Autos zusammen, also aus welchen Teilen Autos bestehen, sondern auch wie es der Automobilindustrie geht. Die haben auch sehr gelitten in der Covid-Zeit, und es ist einfach ganz spannend, weil es auch für uns wichtig ist zu wissen, wie geht es mit der Mobilität weiter, Elektromobilität, wo sind so die Märkte, was sind die nachgefragten Autos, und man sieht halt sehr stark, dass die E-Mobilität doch sehr stark wächst, und damit müssen wir als Versicherer uns natürlich auseinandersetzen.
Höchst, höchst, höchst spannend. Das Jahr selber sind wir weit über der Hälfte jetzt. Es soll eigentlich gar nicht so tagesaktuell sein, aber die Unwetter waren schon ein Schock, nehme ich an, auch für einen Versicherer. Nicht nur das menschliche Leid, sondern spielt es direkt rein ins Ergebnis, ohne jetzt Zahlen zu wollen.
Ja, also Unwetter, die Naturkatastrophen, die sind ja allgegenwärtig. Ja. Wir hatten früher eher vielleicht auch mehr saisonale Effekte, wie halt Schneedruck im Frühling und mal ein Hochwasser. Jetzt habe ich das Gefühl, verteilt sich das auch immer stärker über das ganze Jahr. Mhm. Und wir verspüren das halt als Versicherer auch vor allem in der Rückversicherung, weil wir tragen ja nicht alle Risiken selber, sondern geben die auch weiter. Und die internationalen Rückversicherer, die sind natürlich den Naturkatastrophen auch stark ausgesetzt und schlägt sich dann halt auch in eher tendenziell steigenden Rückversicherungskosten wieder.
Aber insgesamt habe ich das Gefühl, der Konzern ist gut unterwegs, die Aktie ist absolut solide an der Wiener Börse, ATX-Mitglied, es läuft alles. Ich möchte gar nicht so sehr aufs Unternehmen eingehen, es ist ein bisschen Karriere-Werdegang. Was macht Spaß an dem Job, der durchaus ein bisschen umfangreich ist?
Ich würde sagen, alles.
Alles muss ich wirklich sagen. Ja.
Okay. Und vor allem macht es deswegen auch so viel Spaß, weil ich ja sozusagen 25 Jahre alles eigentlich von der Pike auch oft gelernt habe, was ich jetzt tue, und weil ich einfach jetzt umsetzen kann. Davor als Wirtschaftsprüfer kommt man halt im Nachhinein und stellt fest, ob was gut oder nicht so gut war. Jetzt ist man viel mehr in der Verantwortung, und es ist einfach irrsinnig schön, wenn man was gestalten kann. Und das kann ich, und die Herausforderungen sind ausreichend, und Themen gibt es auch genug, und macht wahnsinnig viel Spaß, vor allem auch wie gesagt, ich habe ein tolles Fundament. Mhm. Das macht es für mich auch einfacher, weil man einfach, weil ich auf zu vielen Dingen auch selber eine Meinung haben kann oder Dinge auch einschätzen kann. Und das, das macht wirklich sehr viel Spaß.
Was raten Sie jungen Leuten, die jetzt so vielleicht auch gerade mit einer Uni fertig sind und denken, Finanzbranche, ja, warum nicht? Was sind gescheite erste Steps? Ich denke, VRG ist Hiring, so wie fast alle, oder?
Ja, also es sind viele, glaube ich, die Hiring oder Personalbedarf auch haben.
Die Ländergesellschaften nehme ich an, ne?
Auch, ja. Generell die Versicherungsbranche. Ich würde generell sagen, wenn man ein Studium abgibt, man sollte einfach irgendwie eine Idee davon haben, welche Richtung einen interessiert. Und man soll einfach Dinge ausprobieren, man soll mutig sein ein bisschen, man soll in die Zukunft schauen, man soll sich freuen, die Welt ist groß und schön und sie wartet auf uns. Mhm. Und okay. Einfach proaktiv sich einbringen und wenn man jung ist, sich durchaus auch einmal was anschauen. Also man muss jetzt nicht irgendwo hingehen, glaube ich, und sagen, man bleibt jetzt bis zur Pension dort, sondern einfach Dinge, Herausforderungen auch annehmen und neugierig sein und ein bisschen eine Idee haben, was einen interessiert, weil man soll auch seinen Job gerne machen, dann macht man ihn auch automatisch gut. Mhm. Man verbringt so viel Zeit damit, es sollte unbedingt Freude machen.
Und die Auslandserfahrung in Paris hat natürlich nicht geschadet, in Ihrem Fall.
Auslandserfahrung ist immer gut, ja. Weil es einfach die Perspektive ein bisschen erweitert und man viele Dinge, die man vielleicht bei uns für selbstverständlich hält, auch in eine Relation setzen kann. Also das ist nie schlecht, ja.
Na wunderbar, das sind gute Aussichten. Ich spiele meine Abspannmusik, da kommt sie schon. Liebe Frau Hirner, vielen lieben Dank für den Besuch. Donaukanal aufwärts oder abwärts? Na abwärts, aufwärts. Der Donaukanal fließt so, ist Donaukanal aufwärts, genau. Ja, ist egal. Jetzt bin ich voll auf der Leitung, aber ich schneide es nicht raus, weil schon die Musik drüber liegt. Okay. Danke an euch da draußen. Ich glaube, es war unglaublich viel dabei. Danke fürs Hören und tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss und danke fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Danke. Rosing up prepares you for equity start.